An diesem Wochenende, da könnte in der Fußball-Bundesliga etwas passieren, das historisch ist. Bayer 04 Leverkusen könnte zum ersten Mal in seiner 120-jährigen Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Nach Jahren, in denen der FC Bayern eine Meisterschaft nach der anderen gewonnen hat. Aber bleibt die Liga ab jetzt so spannend wie in dieser Saison? Oder wird danach alles so wie davor? Darüber spreche ich mit Michael Reschke. Er war jahrelang Manager bei Bayer Leverkusen und später Kaderplaner beim FC Bayern. Und es geht in dieser Sendung auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören Auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung, heute die Wochenendausgabe. Ich bin Leopold Zag, los geht's. 11 Jahre lang war Fußball in Deutschland ja schon irgendwie eintönig. 11 Jahre lang klang es irgendwie immer so.
Wahnsinn! Glückwunsch an den FC Bayern zum 33. Meistertitel. Sie bleiben die Könige der Bundesliga.
Seit 2012 hieß der Gewinner der Bundesliga ausschließlich Bayern München. Am Sonntag kann Leverkusen jetzt aber diese Serie brechen. Um alles perfekt zu machen, müssen sie nur gegen Werder Bremen gewinnen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann haben sie immer noch 5 Spieltage Zeit, die letzten notwendigen Punkte zu holen. Schon oft war Leverkusen nah dran an der Meisterschale, im Jahr 2000 zum Beispiel. Da fehlte Leverkusen nur ein einziger Punkt im letzten Spiel gegen Unterhaching. Eigentlich eine sichere Nummer. Aber...
Oh, schön gemacht von Schwarz. Und dann ist Ballack da, mein Gott, Michael Ballack, 21. Minute.
Leverkusen verliert, auch durch ein Eigentor vom damals noch sehr jungen Michael Ballack. Und Bayern wird Meister. 2 Jahre später ist die Mannschaft wieder nah dran und wird wieder Zweiter, diesmal hinter Dortmund. Auch in der Champions League und im Pokal verlieren sie im Finale und es entsteht sogar ein eigener Begriff für die Mannschaft. Vizekusen statt Leverkusen. Weil sich alle sicher sind, die gewinnen nie was. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, ist Leverkusen der Meistertitel eben kaum mehr zu nehmen. In 28 Spielen haben sie noch kein einziges verloren. Trotzdem zeigt sich Xabi Alonso, der Leverkusener Trainer, betont bescheiden.
Die Fans sind intelligent und sie haben Memory, was passiert gegen Unterhaching und in der Vergangenheit. So ja, sie haben Geduld, sie... Und uns, wir wollen feiern, wenn wir können feiern und jetzt es ist nicht der Moment zu feiern und vielleicht wir haben die Chance, aber es ist zu früh.
Bei Leverkusen läuft es also so gut wie noch nie und auch für die nächste Saison schaut es gut aus. Trainer Alonso bleibt und auch Leistungsträger wie Mittelfeldspieler Florian Wirtz sind wohl noch da. Beim FC Bayern könnte es dagegen nicht unterschiedlicher sein. Dass die Meisterschaftsserie irgendwann endet, war klar. Aber gerade ist sehr viel Unruhe im Verein. Trainer Thomas Tuchel ist spätestens zum Saisonende weg. Es gibt noch keinen Nachfolger und Xabi Alonso wird es schon mal nicht. Und auch viele Spieler könnten den Verein verlassen. Bayern und Bayer, das sind im Sommer 2024 zwei Welten. In beiden Welten war lange Michael Reschke unterwegs. Von 2004 bis 2014 war er Manager in Leverkusen und danach war er 3 Jahre lang im Management bei den Bayern. Mit ihm habe ich über Leverkusen und über die Bayern gesprochen und ich wollte wissen, ob die Bundesliga jetzt endlich wieder spannend wird. Dass die Bundesliga jetzt zuletzt nicht immer so spannend war, das beschäftigt Sie ja schon länger. Sie haben sich ja in Bezug auf die Dauermeisterschaften der Bayern ja schon mal geäußert und Playoffs ins Spiel gebracht. Jetzt steht der Meister schon wieder im April fest. Ist die Liga zu langweilig?
Naja, die Prognose, dass Bayer Leverkusen mal deutscher Meister wird, oder die Hoffnung, die hat ja der CEO, der Fernando Caro, zu seinem Dienstbeginn in Leverkusen geäußert. Und nachdem ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, dann mal viel Spaß. Ne? Also da hast du allerdings die Ziele sehr, sehr hoch gehängt. Und damit habe ich nicht gerechnet, mit dem, was diese Saison passiert. Das ist außergewöhnlich. Und dann kann man bei Leverkusen, die als Meister jetzt feststehen, den kann man wirklich nur von ganzem Herzen gratulieren.
In den vergangenen Jahren hatte Bayern, wenn sie denn überhaupt Konkurrenz hatten, eigentlich ja nur Konkurrenz aus Dortmund oder Leipzig zum Beispiel. Warum wird jetzt Leverkusen Meister?
Bayer Leverkusen ist ein Club, der seit Jahren eigentlich eine konstant gute Arbeit leistet. Ich bin überzeugt, wenn man die letzten 20 Jahre nimmt, dann ist im internationalen Ranking der Bundesliga ist Bayern München ganz klar die Nummer 1, Dortmund wird die Nummer 2 sein. Aber dann wird Bayer Leverkusen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Abstand die Nummer 3 sein, ja. Weil die regelmäßig in der Champions League waren oder zumindest in der Euroleague. Und in diesem Club wird wirklich konstant gut gearbeitet. Dass die jetzt eine so gute Mannschaft haben, und ich fange bewusst mit der Mannschaft an, weil das ist ja das Maß der Dinge, liegt zum einem großen Teil daran, dass die über ein hervorragendes Scouting verfügen, ja. Das ist traditionell in Leverkusen so, das war zu Zeiten von Rainer Kallmund so, das war zu Zeiten von Rudi Völler und mir so. Die machen alle da einen sehr, sehr guten Job, ja. Und die haben halt den Input für diese Mannschaft geliefert, ja. Dann hast du natürlich jetzt mit Simon Rolf ist jetzt ein Sportdirektor, der den Club aus dem FF kennt, der in dem Zusammenwirken mit diesem Scouting-Team eine hervorragende Arbeit leistet und ja letztendlich auch alle Transfers verantwortet und umsetzt. Ja, dem muss man natürlich ein Riesenkompliment machen. Und wenn ich jetzt bei Simon Rolfes bin, dann muss man sagen, der hat noch eine Wahnsinnsentscheidung getroffen im Nachgang. Der war der Ideengeber für die Verpflichtung von Xabi Alonso. Xabi wiederum als Trainer hat etwas Außergewöhnliches geschafft mit dieser Mannschaft. Er hat eine natürliche Aura. Und er hat etwas, was in der Kombination sehr selten ist. Er verbindet eigentlich diese Fachkompetenz, einen immensen Fleiß, eine extreme Qualität an Führungskompetenz und ist dann noch darüber hinaus ein toller Mensch, der sein ganzes Umfeld mitnimmt und der in Leverkusen Euphorie entfacht hat, die seinesgleichen sucht. Und so kommen viele einzelne starke Faktoren zusammen zu einem sehr, sehr, sehr runden und tollen Gesamtbild.
Jetzt haben Sie auch schon gerade Ihre eigene Zeit und Ihr eigenes Wirken in Leverkusen angesprochen. Gab es denn zu Ihrer Zeit so eine Art Vizekusen-Identität? Also gab es da eine Zeit, wo man sich auch mit weniger zufrieden gegeben hat mal?
Ja, also wir waren immer hoch zufrieden, wenn wir die Champions League erreicht haben. Ja, in den letzten 6 Jahren, wo ich mit Rudi Völler und nachher mit Jonas Bold für die sportlichen Belange verantwortlich war, waren wir 4-mal in der Champions League und 2-mal in der Euroleague. Das waren für uns absolute Erfolge. Wir sind in der Zeit einmal Zweiter und 2-mal Dritter geworden. Ja, da waren wir happy. Da gibt's überhaupt keine Frage. Da haben wir uns auch niemals als irgendwie Club gefühlt, der ein Ziel nicht erreicht hat, sondern ganz klar, das waren die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und mit dem Erreichen der Champions League waren wir immer super zufrieden.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie am Wochenende die Meisterschaft holen, ändert sich in Leverkusen ja einiges. Bislang konnte man da ja ohne großen Öffentlichkeitsdruck und ohne große Aufmerksamkeit, auch medial, relativ ruhig arbeiten. Verkraftet das ein Verein wie Leverkusen überhaupt, wenn man jetzt auf einmal einen Titel hat, den man verteidigen muss, mit allem, was dazugehört?
Naja, dann spielt halt Führungsstärke eine große Rolle. Und wenn Sie jetzt sehen, wie Xabi Alonso mit dieser Situation umgeht, wie fokussiert er ist und wie sehr er durch seine Art auch auf die ganze Mannschaft und auf das Umfeld wirkt, dann habe ich keine Zweifel, dass das gelingt. Ja. Er hat natürlich den Vorteil, dass er hat ja Titel gesammelt, Weltmeister, Europameister, 2-mal die Champions League gewonnen, spanischer Meister, deutscher Meister, der ist ja erfolgsgewöhnt, nicht verwöhnt, gewöhnt, ja, und der kann mit dieser Situation umgehen. Und was du auch hast, du hast ein super Umfeld in diesem Club, um die Mannschaft herum. Das sind alles tolle Leute und die neigen alle nicht dazu zum Abheben.
Jetzt haben Sie schon ein paar Leute genannt, von denen dieser Erfolg abhängig ist. Kann Leverkusen diese Leistungsträger eigentlich halten?
Ja, das Umfeld in der Mannschaft halten die auf jeden Fall. Was die Mannschaft selber angeht, und da sind wir ja wieder bei einem entscheidenden Punkt, die werden nahezu alle Topspieler behalten. Selbst wenn nachher ein Jonathan Tah oder ein Frimpong, der natürlich jetzt umschwärmt ist in der Ausstiegsklausel, selbst wenn die wechseln, dann kommt wieder diese Stärke der Scouting-Abteilung und die gute Überzeugung. Und ich kann Ihnen versichern, egal wer wechselt, die werden Antworten haben. Die werden interessante, gute Transfers machen. Das hat diesen Club seit über 30 Jahren ausgezeichnet. Das ist denen immer wieder, das ist Bayern 04, ist es immer wieder gelungen, besondere Spieler zu verpflichten. Das wird dieses Mal auch der Fall sein. Und die haben natürlich einen Wahnsinnsfund bei aller Qualität und bei vielen Topspielern haben die natürlich jetzt mit Xhaka einen absoluten Leader dazu gewonnen, der bleiben wird. Und die haben noch was anderes. Die haben natürlich mit Wirtz einen Spieler, der ist ja away from it all. Ja, der ist ja der Ausnahmespieler für mich in dieser Saison in der Bundesliga, Florian Wirtz. Das ist ein Geschenk. Und der bleibt noch ein Jahr. Und damit hast du schon die ganz entscheidenden Säulen in der Mannschaft auch wieder gebunden.
Würden Sie sagen, dass Leverkusen dieses Jahr die Meisterschaft gewonnen hat oder dass die Bayern sie verloren haben?
Ja, die Bayern sind an Leverkusen zerschellt. Ja, also eigentlich bis zu dem Spiel gegen Leverkusen, bis zum direkten Vergleich, hat Bayern München ja auch eine ganz normale Saison gespielt. Die haben über weite Strecken einen Punkteschnitt gehabt, der hätte ja in Jahren zuvor auch zur Tabellenführung gereicht. Was Bayern Leverkusen dieses Jahr in der Bundesliga leistet an einer Konstanz, ungeschlagen, jetzt wettbewerbsübergreifend über 40 Spiele, ist ja ein Irrsinn. Das heißt, Bayer Leverkusen hat sich diese Meisterschaft vollkommen unabhängig von dem, was da in München passiert, erspielt, erarbeitet und höchst verdient, nicht hochverdient, höchst verdient.
Jetzt haben wir viel über Leverkusen gesprochen, jetzt müssen wir auch auf die Bayern schauen. In der letzten Saison haben die Bayern Nagelsmann entlassen, dann während der Meisterfeier den Sportvorstand Salihamidzic rausgehauen und Vorstandsboss Oliver Kahn. Nach der Saison ist jetzt Thomas Tuchel auch wieder weg als neuer Trainer. Was ist denn bei den Bayern eigentlich los?
Also die Erfolgsgeschichte bei Bayer Leverkusen ist sehr komplex. Die Geschichte, weshalb es bei Bayern München nicht läuft, die ist vermutlich ähnlich komplex, ja. Es gibt eine Geschichte, für die ich so ein gewisses Verständnis habe. Nachdem die Münchner in Leverkusen wirklich auch zu Recht so deutlich verloren haben und zu erkennen war, es wird dieses Jahr mit der Meisterschaft nicht reichen, hat in der Bundesliga teilweise bei den Spielern auch so ein bisschen der Punch gefehlt. Ja? Wenn du jetzt als Spieler 6, 7, 8 Mal in Folge deutscher Meister warst, dann ist der Gewinn der deutschen Meisterschaft vielleicht auch nicht mehr so dieses ganz, ganz, ganz besondere Ziel, ja. Dann ist es dieses Jahr so, dass sicherlich auch so eine ganz klare Führung gefehlt hat, ja. Innerhalb der Mannschaft oder im Umfeld, weil die Trainerfrage halt immer so nebulös waberte und ein starker Trainer, siehe eben Leverkusen, natürlich unabdingbar ist eigentlich für den Erfolg. Vor allen Dingen, wenn eben so ein dramatischer Zweikampf an der Spitze stattfindet, ja. Ich schätze Thomas Tuchel als Top-Experten über alle Maße, aber eine Geschichte habe ich nicht verstanden dieses Jahr. Nachdem klar war, Ende der Saison ist für mich Feierabend, hätte ich an seiner Stelle einen anderen Kurs gewählt. Ich hätte keinen Kommentar gegeben, ab jetzt muss ich auf nichts mehr Rücksicht nehmen, sondern ich hätte gesagt, pass mal auf, Jungs, hier ist vieles nicht optimal gelaufen in den letzten Wochen und Monaten, aber eins ist klar, wir haben jetzt noch 2,5 Monate, wir haben noch verschiedene Ziele, ich bin ab jetzt einer von euch, komm, wir packen das jetzt gemeinsam an, stelle mich komplett vor euch und seid sicher, wir sind jetzt ein Team. Und ich glaube, das hätte dem FC Bayern in diesem Moment ganz gut getan.
Jetzt haben wir viel über Sportliches geredet, was ich ganz interessant finde, weil als Sie vorhin über die Gründe für den Erfolg bei Leverkusen geredet haben, haben wir ganz viel über Geschäftsführer gesprochen und über Management. Liegt nicht da eigentlich das Problem bei den Bayern? Ist es nicht eher eine Frage der Führung im Verein?
Wenn wir jetzt über die Führung des Vereins sprechen, ja, dann müssen wir sagen, wer ist die Führung des Vereins? Das ist der Jan-Christian Dresen, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind immer noch maßgeblich da. Die haben diesen Verein über so viele Jahre so erfolgreich geprägt. Dass mal ein Jahr eine Delle da ist, da sollte man jetzt auch nicht den Untergang des bayerischen Fußballreiches heraufbeschwören, sondern interessant wird ja sein, was passiert jetzt nach diesem Jahr? Ich finde, das ist viel interessanter als jetzt dieses Nachbetrachten. Was ist bisher passiert? Stellt man sich neu auf? Es ist ja nicht so, dass die jetzt ins Uferlose verschwinden. Sie werden mit gewisser Wahrscheinlichkeit Vizemeister, im schlimmsten Fall werden sie Dritter, weil einfach Bayer Leverkusen eine überragende Saison gespielt hat und auch der VfB Stuttgart, der ja jetzt im Moment punktegleich ist, mit dem Bayern total überperformt. In der Champions League warten wir doch mal ab. Wenn Bayern München jetzt gegen Arsenal London weiterkommt, dann sind die unter den letzten 4 in Europa. Ja, das ist ein super Erfolg, ne? Also auch die Bayern-Saison, die ist ja noch nicht in Sack und Asche zu reden. Lassen wir doch noch mal ein bisschen abwarten.
Was braucht es denn für die Bayern speziell, damit die wieder erfolgreich sein können?
Das wichtigste Entscheidung ist eindeutig jetzt die Trainerfrage zu lösen. Ja, die müssen jetzt einen Trainer finden, der abgestimmt mit Max Eberl und abgestimmt auch mit den anderen Verantwortungsträgern ein klares Profil, ein klares Bild hat. Wie gehe ich meine Arbeit an? Das kann durchaus Julian Nagelsmann sein. Ne? Ich glaube, es wird Julian Nagelsmann, ohne dass ich mich da festlegen kann oder eine Überzeugung habe. Und dann geht es halt darum, die Mannschaft sicherlich etwas umzubilden. Vielleicht auch viele Spieler, die eben so oft schon deutscher Meister waren oder die seit Jahren da sind, zu sagen, komm, wir bringen einen frischen Windwein, wir erneuern uns auf der einen oder anderen Position. Und es gibt sicherlich Schlüsselpositionen, die zwingend auch optimiert und verbessert werden müssen.
Zum Beispiel?
Ich glaube, bei allem Investment, das die Münchner in den vergangenen Jahren in der Innenverteidigung betrieben haben, dass ein ganz starker, unangefochtener Nummer 1 Innenverteidiger, der schwer zu bekommen sein wird auf dem internationalen Markt. Das ist klar, aber dass diese Position fehlt. Ich glaube auch, dass ein defensiv sehr, sehr starker Sechser den Münchnern gut tun würde, ja. Ich bin absoluter Kimmich-Fan, das ist überhaupt keine Frage, das ist ja bekannt. Ich sehe Joe aber auch deutlich mehr auf einer Achterposition neben so einem balleroberenden, physisch präsenten Sechser. Und das sind zwei Positionen, die ich als ganz entscheidend betrachten würde.
Ich würde jetzt noch gerne auf die Bundesliga und ihre Situation im Allgemeinen vielleicht gucken. Es hieß ja immer jahrelang, die Bayern sind uneinholbar, sie haben zu viel Geld, wurde auch immer wieder von der Konkurrenz vorgebracht, die Argumente. Jetzt, wo man weiß, dass das falsch ist, was sagt es denn über die Bundesliga der letzten 11 Jahre aus?
Ja, also jetzt von Werder Bremen, von Borussia Mönchengladbach, von Hoffenheim oder Heidenheim zu erwachen, dass die Bayern München angreifen, ist ja Traumtanz. Ne? Es gibt sowieso nur zwei, drei Clubs, die ansatzweise in der Lage sind. Aber der Vorsprung von Bayern München basierend auf der sich erarbeiteten wirtschaftlichen Stärke und Kraft, also diese Dominanz der Bayern im normalen Alltag, die war kaum zu durchbrechen. Die war nur dann zu durchbrechen, wenn etwas Außergewöhnliches gelingt, was Borussia Dortnund fast gelungen wäre letztes Jahr. Ja, die haben da auch einen sehr guten Job gemacht. Und Leverkusen, ich kann es jetzt nur zum Wiederholten, nervt ja langsam schon, wenn ich wieder drauf zu sprechen komme, die haben es einfach überragend gemacht.
Als es 2011 das letzte Mal einen anderen Meister gab als die Bayern, brach er danach eine sehr erfolgreiche Zeit an für die Bundesliga. Bayern und Dortmund sind ins Champions-League-Finale gekommen 2013 und Bayern danach über Jahre hinweg eigentlich fast immer im Champions-League-Halbfinale. Kommt jetzt so eine Phase wieder?
Ich glaube, dass Leverkusen einen 7-Meilen-Stiefel-Schritt gelungen ist, ja. Die sind so stabil jetzt aktuell als Club und haben so viele interessante, starke Spieler und ein so starkes Umfeld. Also die werden die Bayern auch nächstes Jahr herausfordern. Und ich glaube auch wirklich, dass Clubs wie Leipzig und Dortmund auch ein sehr, sehr gutes Fundament besitzen. Diese absolute Dominanz der Bayern in der Form sehe ich die nächsten Jahre nicht mehr. Ich bin aber überzeugt, dass sie in den nächsten 5 Jahren zumindest 3-mal, wenn nicht sogar 4-mal deutscher Meister werden. Also die werden sich schon irgendwann berappeln und der wirtschaftliche Vorteil, den die haben, der ist so groß. Bayern München ist da schon weit vorne.
Also Sie würden sagen, die Zeit solcher Serien, solcher Meisterschaftsabos auf 10-11 Jahre, die ist vorbei?
Die wird es nicht mehr in der Form geben. Nein, die Bundesliga wird spannender werden. Davon bin ich überzeugt. Das haben die letzten beiden Jahre gezeigt. Und das wird auch in Zukunft wird das so sein. Also das wird ein ganz anderes Rennen werden wie in der Vergangenheit.
Sind Sie am Wochenende in Leverkusen?
Ja, ich bin am Sonntag im Stadion.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß und bedanke mich für die Zeit.
Ja, gerne. Alles Gute.
Am vergangenen Wochenende hat sich mein Kollege Johannes Korsche bei Auf den Punkt ja mit dem Völkerrecht und auch mit dem Prozess gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof beschäftigt. Dort wird Deutschland gerade von Nicaragua verklagt. Der Vorwurf? Deutschland unterstütze Israels vermeintlichen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen. Und ein Hörer hatte eine Nachfrage zum Internationalen Gerichtshof selbst. Er wollte wissen, wie neutral dieses Gericht ist und wer die Richter überhaupt ernennt. Diese Frage habe ich an Ronen Steinke weitergeleitet. Er ist unser Völkerrechtsexperte bei der SZ und verfolgt die Verhandlungen in Den Haag.
Eigentlich ist der Internationale Gerichtshof, der IGH, unabhängig. Die Richterinnen und Richter dort nehmen keine Anweisungen aus irgendwelchen Regierungszentralen entgegen. Aber uneigentlich sind das natürlich keine Menschen, die von einem anderen Stern kommen, sondern es sind Menschen, die von bestimmten Regierungen nominiert werden für diesen Posten. Richter oder Richterin am IGH wird man, indem man von der Vollversammlung aller UN-Staaten gewählt wird. Und da wird natürlich verhandelt, da werden dann Pakete geschnürt, da werden dann Deals geschlossen zwischen den verschiedenen Staaten. Kurzum, am Ende ist es so, wenn ein Richter aus Russland auf der Richterbank sitzt, dann kann man davon ausgehen, dass dessen Sichtweise nicht ganz fern ist von der russischen Regierung. Wie ist es am Ende? 15 Richterinnen und Richter sitzen in Den Haag auf der Richterbank. Auch einer aus Deutschland ist darunter, das ist der Völkerrechtler Georg Nolte. Die Neutralität oder die Glaubwürdigkeit dieses Gerichts entsteht aus der Breite. Man hat also Richter, Richterinnen aus den verschiedensten Weltregionen. Und die Hoffnung und vielleicht das Positive ist, dass alle politischen Richtungen sich ein bisschen ausbalancieren und das Gericht am Ende nicht eine Schlagseite nur in eine Richtung hat, sondern vielleicht in alle Richtungen.
Wenn auch Sie eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de oder auf Spotify. Und jetzt zu allem, was sonst noch wichtig war. Am Mittwoch hat das EU-Parlament einem großen Gesetzespaket zugestimmt. Mit dem wird das europäische Asylsystem reformiert. Es sieht vor, dass Menschen, die in Europa Schutz oder ein besseres Leben suchen, in haftähnlichen Bedingungen an den Außengrenzen untergebracht werden dürfen. Nur Kindern und Jugendlichen soll das erspart bleiben. Wer aus einem Land mit einer niedrigen Anerkennungsquote für einen Asylantrag kommt, der soll binnen 3 Monaten abgeschoben werden dürfen. Viele Politikerinnen und Politiker zeigen sich zufrieden mit der Reform, die über viele Jahre verhandelt wurde. Manfred Weber, Chef der europäischen Konservativen, sprach von einem guten Tag für Europa. Aber es gibt auch sehr deutliche Kritik an dem Paket.
Dieser Pakt ist ein Pakt der Schande, weil das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft wird und übrig bleibt ein Recht, das nicht individuelle Fluchtgründe zum Maßstab macht, sondern die Lüge von den sicheren Drittstaaten.
Das sagt Cornelia Ernst, EU-Parlamentsabgeordnete bei den Linken. In 2 Jahren soll die Reform zu greifen beginnen. Bis dahin sollen die Lager an den Außengrenzen gebaut werden. Wie wir eben schon gehört haben, muss sich Deutschland gerade vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Nicaragua hat in einem Eilantrag gefordert, Deutschland müsse seine militärische Unterstützung an Israel einstellen, weil Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe. So der Vorwurf. Am Dienstag hat Deutschland auf die Vorwürfe der autokratischen Republik geantwortet.
We are guided by respect for international law.
Hier erklärt die deutsche Diplomatin Tina Freien von Uslar Gleichen, Deutschland orientiere sich am internationalen Recht, an der Verantwortung für die Sicherheit Israels, an der Rücksicht auf die leidende Bevölkerung in Gaza, an den Bemühungen, die Geiseln frei zu bekommen, sowie an dem legitimen Wunsch der Palästinenser nach einer Unabhängigkeit im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung. Deutschland steht mit den USA inzwischen relativ einsam da, was die Unterstützung Israels angeht. Viele Staaten fordern inzwischen eine Waffenruhe. Weltweit gehen Regierungen auf Abstand zu Israels Regierung, weil die so hart im Gazastreifen vorgeht. Das Gericht dürfte erst in ein paar Wochen entscheiden. Und dann gab es noch eine ziemlich große Nachricht in der Klimapolitik.
States have a duty to adopt.
Hier zu hören ist die Richterin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sie sagt, Staaten haben die Pflicht, Vorschriften zu erlassen und umzusetzen, die die Auswirkungen des Klimawandels abmildern sollen. Das Gericht hat entschieden, dass Staaten gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen können, wenn sie nicht genügend für den Klimaschutz tun. Geklagt hatte eine Gruppe von Schweizer Seniorinnen, die zuvor in allen anderen Instanzen mit ihrem Anliegen gescheitert ist. Klimaschützer weltweit erhoffen sich nun, dass Staaten mehr tun, um die Erderhitzung zu begrenzen. Und nach dem Rückblick schauen wir jetzt noch auf das, was kommende Woche wichtig wird. Das hat sich meine Kollegin Nadja Schlüter angeschaut. Welche Themen werden uns denn die nächsten Tage beschäftigen?
Unter anderem eine Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der fliegt nämlich schon dieses Wochenende nach China. Das ist seine zweite Reise dorthin, seit er sein Amt angetreten hat. Und es ist auch die bisher längste. Er wird 3 Tage bleiben, 3 Städte besuchen und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Themen der Reise sollen sein die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China, der Ukraine-Krieg, der Taiwan-Konflikt und die Menschenrechtslage in China.
Mhm. Volles Programm also für Scholz. Auf welchen Termin sollen wir hier in Deutschland schauen?
Am Donnerstag startet in Halle an der Saale ein Prozess, der sicher sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird, nämlich der gegen Björn Höcke von der AfD. Ihm wird ja Volksverhetzung vorgeworfen. Er soll eine verbotene nationalsozialistische Parole verwendet haben. Rund um diesen ganzen Prozess sind jetzt auch schon Demos gegen Höcke geplant. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass auch die AfD selbst den Prozess und die Aufmerksamkeit für Stimmungsmache nutzen wird.
Mhm. Das passiert also am Donnerstag und zum Abschluss der Woche?
Am Freitag startet eine sehr, sehr große Parlamentswahl, nämlich die in Indien. Das ist ja die größte Demokratie der Welt und es gibt dort fast 987 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler. Und es ist natürlich klar, dass die damit nicht an einem Tag fertig sind. Aber als ich das jetzt nochmal nachgelesen habe, war ich schon erstaunt, wie lange diese Wahl dauert. Nämlich 7 Wochen. Am 4. Juni ist dann erst der letzte Tag.
Bis zum Ergebnis also noch einiges an Zeit. Aber danke dir jetzt schon mal für die Vorschau, liebe Nadja. Gerade bei den Nachrichten aus dieser Woche haben wir von den Schweizer Rentnerinnen gehört, die Erfolg hatten mit ihrer Klage für mehr Klimaschutz. Wenn Sie am Ende der Woche auch Mutmachendes gebrauchen können, dann empfehle ich Ihnen ein Interview, das schon vor ein paar Tagen bei uns in der SZ erschienen ist. Marlene Weiß, die Ressortleiterin in der Wissenschaftsredaktion, hat mit Hannah Ritchie gesprochen, einer Datenexpertin. Und die sagt, viele Lösungen für viele Probleme, die unlösbar scheinen, die Umweltverschmutzung oder die CO2-Belastung zum Beispiel, sind schon längst in Reichweite. Das Interview zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende.